Herr Professor Grütter, wir sind hier am Dalbachhammer. Die meisten Essener kennen eigentlich nur den Halbachhammer, also in einer Bezug zu Krupp. Was ist das Besondere um diesen Dalbachhammer?
Im Unterschied zum Halbachhammer, der ja von Gustav Krupp nach Essen gebracht wurde, also er ist transloziert aus seiner Heimat, dem Siegerland, als Demonstrationsobjekt, dass er auch eine technisch eisenverarbeitende Tradition mit in die Familie Krupp einbringt, ist dieser Dalbachhammer oder Eisenhammer im Dalbachtal in situ gelegen. Das heißt, er war immer hier. Er ist hier schon im 17., 18. Jahrhundert als Schmiede eines benachbarten Hofes, des Dalmannschen Hofes, entstanden und hat sich dann zu einem frühindustriellen Metallhammer entwickelt, direkt am Bach, am Dalbach, der die Antriebskraft lieferte.
Also die Geschichte oder der Mythos Essen-Kruppstadt und Metall verbunden mit dem Namen Krupp ist eigentlich zu kurz gegriffen.
Ja, Krupp ist natürlich ein Mythos und der Charakter des Mythos ist, dass er nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht. Es gibt natürlich schon eine frühindustrielle Metallverarbeitung in Essen, die viel, viel älter ist als Krupp. Auf die setzt Krupp auf. Wir haben hier einen Kupferdreh, wie der Name schon sagt, Metallverarbeitung seit dem Mittelalter. Und im Dalbachtal, also in diesem Tal, in dem es sowohl Erze als auch Kohle, als auch Holz für die Holzkohle gab, also alle Elemente, die für die Frühindustrialisierung wichtig waren, entstand schon im 16. Jahrhundert eine frühe Metallverarbeitung, die dann in diesem Eisenhammer im 18. Jahrhundert ihren ersten Höhepunkt erfährt.
Bei diesen hier gefundenen mineralogischen Stoffen handelte es sich da also um Eisenerz in dem Sinne oder waren es auch schon andere Metalle, die hier gefunden wurden?
Es sind verschiedene Erze, die hier im Dalbachtal vorhanden sind. Es sind auch ganz bestimmte Erden und Gesteine, also Kalkstein, Tonerden, die man auch braucht für den Industrialisierungsprozess. Eigentlich bietet dieses Tal alles, was man braucht, einschließlich der Antriebskräfte. Denn der reißende Bach, den man heute bei Hochwasser sehr gut spüren kann, und dann auch die Transportwege, die eine der ersten Eisenbahnen Deutschlands, die Prinz-Wilhelm-Bahn 1831 vor Nürnberg führt, gegründet, oder auch die schiffbar gemachte Ruhr, sind die Voraussetzungen, dass hier wirklich im Dalbach, im Essener Süden, so etwas wie eine Wiege der Ruhrindustrie entstehen konnte.
Das heißt also, die Geschichte der Verkehrswege spielte hier eine besondere Rolle, also die Ruhr eben als Verkehrsweg. In welcher Weise war da die Anbindung zu denken?
Ja, wenn man das Dalbachtal sich heute anschaut, ist es ja ein sehr abgelegener Winkel und man glaubt kaum, dass es im 18., 19. Jahrhundert durch die schiffbar gemachte Ruhr, auch durch die ersten Eisenbahnlinien im Zentrum einer frühindustrialisierten Gegend lag.
Jetzt wird dieser Dalbachhammer mit Hilfe von äußeren Zuwendungen restauriert. Was liegt hier an und was ist das Vorhaben?
Der Dalbachhammer ist durch Hochwasser vor 10, 15 Jahren im Prinzip komplett marode. Die Überspülungen des Hammers haben nicht nur den Boden und das Mauerwerk porös gemacht, also da muss neu aufgemauert werden, da muss verputzt werden, sondern auch das technische Inventar, also die beiden Hämmer selbst, die Antriebswelle sind vollkommen kaputt, genau wie der Blasebalg, sodass etwa...
Dürfen wir hier ergänzen, es handelt sich also hier um einen Natursteinbau. Man sieht also äußerlich, wie auch in unserem Bild dann auch nachvollziehbar, dass es hier offenbar steigende Wasser gibt. Das ist ja nun eines der größten Probleme. Sie werden wahrscheinlich ohne Ausschachtungen das hier kaum sanieren können, oder?
Ja, man muss trockenlegen, man muss die Wände trockenlegen. Wie gesagt, man muss neu verputzen, teilweise auch neu aufmauern. Was aber ganz wichtig ist, die Wasserführung des Dalbachtals ist durch neu eingebaute Pumpen schon vor einigen Jahren reguliert worden. Das war das Problem vor ca. 10 bis 15 Jahren, dass da durch die Verlegung des Dalbachs aus seiner ursprünglichen Form Stausituationen entstanden sind und der Hammer unterspült wurde. Das ist jetzt gesichert, dass das nicht mehr passieren kann durch ein Pumpsystem. Und jetzt kann man hingehen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln, diesen Hammer von außen, also dieses Steinmauerwerk zu sanieren, vor allem aber das technische Inventar wieder herzurichten, also die Hämmer, die Antriebe, und den Blasebalg zu erneuern. Ein Drittel der Fördersumme von 300 bis 350.000 Euro wird in die Sanierung des Gebäudes und 2/3 in die Sanierung und Neuerstellung des technischen Inventars gehen.
Der Deilbach an sich ist ja hier die Energiequelle. Vielleicht können Sie zum Deilbach noch was sagen. Wo kommt er her? Der mündet ja in die Ruhr dann von hier aus. Aber wo kommt er her und wie speist er sich?
Ja, der Deilbach ist ein typischer Gebirgsbach hier aus dem Bergischen Land. Also es ist die Südseite der Ruhr, aus der eine ganze Reihe von Bächen entspringen, also aus diesem Mittelgebirge, dem Bergischen Land, und die dann in die Ruhr münden. Der Deilbach entspringt in Velbert, ist kein sehr langer Bach, hat aber ein relativ starkes Gefälle, sodass er eine große Wasserdruck und Wasserkraft mit sich bringt. Deswegen war er ideal, sowohl für den Antrieb des Eisenhammers, aber auch des Kupferhammers oder auch der Deiler Mühle, also der großen Korngetreidemühle, die hier im Tal steht. Das Tal war durch den Deilbach ideal für jede Form des technischen Antriebes.
Jetzt wird ja diese Renovierung Zeit in Anspruch nehmen. Was wird den Bürger so in der Endphase eigentlich erwarten?
Nach Renovierung des Hammers wird er wieder, wie übrigens schon seit 1936, im Schaubetrieb vorgeführt werden. Das heißt, hier wird wirklich wieder Metall, Eisen produziert, Werkstücke, kleine Handwerkszeuge, natürlich nicht für die industrielle Profitproduktion, sondern im Schaubetrieb. Aber die Menschen können hier sehen, wie Eisen im Feuer geschmiedet wird. Das Ruhrmuseum verfügt über 3 ausgebildete Schmiede, die sich mit den alten Schmiedetechniken hervorragend auskennen und die dies hier im Schaubetrieb, ähnlich wie wir das schon seit einigen Jahren im Halbachhammer, auch auf dem Essener Stadtgebiet machen, gezeigt wird.
Gleichzeitig ist dieses Objekt ja auch ein Stückchen Sozialgeschichte. Wir haben hier so eine Dreiheit, will ich es mal bezeichnen. Wir haben einmal hier so ein Arbeiterhaus, was also ein total zerfallenes, und natürlich hier so ein mittlerweile auch etwas aufgehübschtes ehemaliges Meisterhaus. Die damalige Sozialstruktur war ja eine Klassengesellschaft.
Ja, das Deilbach-Hammer-Ensemble ist viel mehr als ein technisches Denkmal. Es ist eben auch ein sozialgeschichtliches Denkmal. Es zeigt nicht nur ein, sondern 2 Arbeiterhäuser, in dem auch nicht nur 2 Arbeiter, sondern mehrere Arbeiterfamilien ansässig waren, also die diesen Hammer betrieben haben als Schmiede, als Hilfsarbeiter, und das Meister- oder Unternehmerhaus. Also hier sieht man das gesamte soziale Gefüge, was auch in dieser kleinräumigen ökonomischen Situation seinen Ursprung hat und der natürlich schon soziale Unterschiede auch im 18. Jahrhundert deutlich macht.
Die Arbeiter, die hier in diesem Haus wohnten oder auch vielleicht nur logierten, waren das Arbeiter, die eigentlich jetzt hier ortsständig waren, oder war es ähnlich wie auch bei Krupp, der ja sehr viel Aufwand betrieb, auch Arbeiter festzuhalten, die zu der damaligen Zeit ja auch Einwanderer vielfach war aus den Ostgebieten. Waren das also Arbeiter, die mehr oder weniger auch hier einen Bezug hatten? Oder kamen die von außen?
Die Arbeiter in der Schmiede und dem Hammerwerk, diesem kleinen Hammerwerk, sind sicherlich auch autochthonen Ursprungs, denn bei der Gründung im 18. Jahrhundert, also urkundig ist der Eisenhammer erstmals 1771 erwähnt, kommen die Arbeiter alle aus der Gegend. Es ist vollkommen unplausibel, dass man hier des Eisenhammers hingezogen wäre. Also man kann davon ausgehen, dass das Menschen aus dem Tal gewesen sind, die im bäuerlichen Betrieb, denn dieser Eisenhammer gehörte zum sogenannten Dahlmannschen Bauernhof, war erst als Schmiede gegründet, aus diesen handwerklichen Bereichen hier reingewachsen sind und sicherlich nicht als Wander- oder als angeworbene Arbeiter zu sehen sind. Deswegen auch die Unterbringung direkt am Hammer. Also sie wohnten hier wie im, ich sag mal, vormodernen agrarischen Bereich, wo man auf dem Hof wohnte man hier am oder auf dem Hammer.
Mit Familien wahrscheinlich.
Mit Familie natürlich. Das war, wie man sagen, eine Wirtschaft, die mehrere Familien ernährte, dieser Hammer. Und da gab es sicherlich auch Unterschiede. Also eher fachspezifische Kenntnisse, die man wirklich als Schmied brauchte, und sicherlich auch Hilfskräfte. Das ist im Einzelnen aber nicht personell nachgewiesen. Beziehungsweise da müsste man auch die Unterlagen und die Archivalien nochmal genau untersuchen, ob man hier zu weitergehenden Erkenntnissen kommt.
Mit Lärmschutz wird man zu jener Zeit sicherlich noch keine Ansprüche gehabt haben. Die wohnten relativ neben einem Hammer und wir müssen uns vorstellen, werden es wahrscheinlich auch erleben, dass das nicht so eine ganz geräuschlose Geschichte ist.
Das ist sicherlich richtig, nur meistens waren ja zumindest die Männer, wenn gearbeitet wurde, im Betrieb, sodass sie die waren, die den Krach verursachten. Der Hammer wurde sicherlich nicht nachts betrieben, es gab hier keinen 24-Stunden-Betrieb, sondern man war abhängig von Tageslicht und deswegen die Arbeitsgeräusche und des Hammers waren gleichzeitig die Geräusche, die den Tag des Arbeiters begleiteten. Das ist eher zu empfinden wie auf einem großen Bauernhof, wo es vielleicht nicht so geräuschvoll, aber in einem ähnlichen Arbeitsrhythmus vor sich ging.
Eine sehr spannende Sache, zumal dieses ganze Objekt auch an einer, man kann sagen, fahrradtouristischen Ecke von Essen liegt und somit breiten Bevölkerungskreisen nach der Fertigstellung ein Spektakel bieten wird. Herzlichen Dank, Herr Professor Gotthard.
Danke. Dankeschön.